Liebe Hörerinnen und Hörer, ich begrüße Sie ganz herzlich zu unserer Sendereihe Katechismus. Das heutige Thema: Warum tauft die Kirche Kinder? Und zur Sendung begrüße ich ganz herzlich unsere heutige Referentin, Frau Dr. Helga Böse, uns zugeschaltet aus Bonn. Ein herzliches Grüß Gott.
Grüß Gott und grüß Gott, liebe Hörerinnen und Hörer. Ich freue mich, dass ich heute wieder einmal zu Ihnen sprechen kann.
Im Kompendium, im Katechismus der katholischen Kirche, können wir unter der Nummer 258 Folgendes lesen: Weil die Kinder, die mit der Erbsünde geboren werden, der Taufe bedürfen, um von der Macht des Bösen befreit und in das Reich der Freiheit der Kinder Gottes versetzt zu werden. Warum tauft die Kirche Kinder? Das ist unser Thema. Frau Dr. Böse, ich darf Sie um Ihren Vortrag dazu bitten.
Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, wenn wir diesen Paragraphen aus dem Kompendium hören, dann scheint doch eigentlich alles klar und selbstverständlich. Kinder werden mit der Erbsünde geboren, deshalb bedürfen sie der Taufe. Und doch gibt es heute mehr als früher viele Menschen, die ihre Kinder nicht mehr so ohne weiteres taufen lassen. Das gilt auch für Gläubige. Im Alter scheint es uns selbstverständlich, dass Eltern für ihre unmündigen Kinder Entscheidungen treffen. Aber kann und darf das auch für die Taufe gelten? Die Taufe bindet den Täufling für immer und unauslöschlich an den dreifaltigen Gott und an die Kirche, auch wenn er sich dieser Bindung später entziehen soll. Soll und darf man also Kinder taufen, die sich noch nicht verantwortlich äußern können? Diese Frage ist in den christlichen Gemeinschaften immer wieder diskutiert worden. Die Entscheidungen sind unterschiedlich ausgefallen. Grundsätzlich verworfen haben die Kindertaufe die Mennoniten und die Baptisten. Die Baptisten gehen sogar so weit, dass sie Gläubige, die ihrer Gemeinschaft beitreten wollen und schon getauft sind, noch einmal taufen. Das heißt, für sie ist jede vorhergehende Taufe, wenn sie im Kindesalter stattgefunden hat, ungültig. Die reformatorischen Kirchen dagegen haben in jüngerer Zeit die Entscheidung ganz den Eltern überlassen. Oder soll ich sagen, zugeschoben. Nur die katholische Kirche hält wie an so vielem auch an dem alten Brauch der Kindertaufe fest. Tatsächlich lässt sich die Tradition, Kinder zu taufen, mit Sicherheit bis ins zweite Jahrhundert zurückverfolgen. Möglicherweise sogar bis in die apostolische Zeit. Die Apostelgeschichte erzählt uns, dass sich zum Beispiel in Philippi die Purpurhändlerin Lydia samt ihrem Hause taufen ließ. Und dasselbe tat der Kerkermeister von Philippi. Dieser Kerkermeister, Sie werden sich erinnern, war verantwortlich für die sichere Bewachung der Apostel Paulus und Silas, die wegen Aufruhr verhaftet worden waren. Paulus und Silas saßen gut gefesselt im innersten Verlies des Gefängnisses und sangen und beteten in der Nacht. Plötzlich öffneten sich alle Türen des Gefängnisses auf geheimnisvolle Weise und dennoch nutzten die beiden Apostel die Gelegenheit zur Flucht nicht. Und ebenso wenig die anderen Gefangenen. Damit haben sie dem Kerkermeister das Leben gerettet. Und nach dieser Erschütterung, die der Kerkermeister erfährt, der sich schon in sein Schwert stürzen wollte und dann von den Aposteln zugerufen bekommt, wir sind alle noch hier, diese Erschütterung lässt ihn dann nach einer anderen, einer tiefer gehenden Rettung fragen. Was muss ich tun? Die Apostel erzählten ihm dann von Jesus und verkündeten ihm und seinen Hausgenossen dessen Wort. Und der Kerkermeister fasste den Entschluss, ich zitiere, sich sogleich mit all den Seinigen taufen zu lassen. Ist es denkbar, dass er oder die Purpurhändlerin ausgerechnet die Kinder von diesem Einbruch der Gnade ausgeschlossen hätten? In beiden Fällen wird deutlich, dass es nur eine einzige Voraussetzung für den Empfang der Taufe gibt, und das ist der Glaube an Jesus Christus und sein Wort, seine Botschaft, seine Weisung. Und das heißt zugleich, das ist der Glaube an den dreifaltigen Gott. Dieser Glaube muss bei der Taufe öffentlich bekannt werden. Ein Säugling oder ein kleines Kind sind natürlich nicht fähig, diesen Sachverhalt zu erfassen und schon gar nicht fähig, dazu Stellung zu nehmen, sich selber zu entscheiden und zu bekennen. Entspricht es da nicht dem gesunden, dem aufgeklärten Menschenverstand, mit der Taufe zu warten, bis Vernunft und Wille des Kindes genügend entwickelt sind, sodass sie nachvollziehen und vollziehen können, was da geschehen soll und geschieht? Und noch einmal, darf man einen Menschen in einer so wichtigen Sache festlegen auf sein ganzes Leben hin, ohne dass er mitreden kann? Schließlich lehnen wir ja auch die Verheiratung von Kindern ab. Es scheint also nur folgerichtig, wenn Eltern immer häufiger sagen, mein Kind soll nicht in einer bestimmten Religion aufwachsen, es soll sie vielmehr alle kennenlernen, vorurteilsfrei, und das heißt auch theoretisch und möglichst unverbindlich, um dann eines Tages frei wählen zu können und sich gegebenenfalls für eine dieser Glaubensrichtungen zu entscheiden oder auch für keine. Das etwa ist die liberale Auffassung und sie klingt höchst vernünftig. Auch viele Gläubige folgen diesem offenbar einleuchtenden Weg. Und doch hält die katholische Kirche zäh daran fest, dass selbst Neugeborene schon getauft werden sollten. Warum? Die Kirche weiß, was heute so viele vergessen haben, dass nämlich der Mensch in seiner Existenz aufs Äußerste bedroht ist. Seit der Ursünde ist er dem Bösen ausgeliefert. Er verfällt dem Verderben und schließlich der Vernichtung, wenn er nicht durch die Macht Gottes gerettet wird. Das Mittel aber für diese Rettung ist, dass er glaubt. Das heißt, dass er sich auf das Wort Jesu verlässt und dass er getauft wird. Wenn der alte Mensch nicht ertränkt wird im Wasser der Taufe und neu geboren wird durch die Kraft des Heiligen Geistes, wie Jesus es in dem nächtlichen Gespräch mit Nikodemus angedeutet hat. Ich zitiere, dann kann er das Reich Gottes nicht schauen. Ende des Zitats. Er bleibt also in der Hand des Bösen. Damit wir darüber einen Augenblick nachdenken können, hören wir vielleicht jetzt etwas Musik.
Radio Horeb, Katechismusreihe. Wir hören heute Ausführungen von Frau Dr. Helga Böse aus Bonn zu dem Thema aus dem Katechismus, warum tauft die Kirche Kinder? Frau Dr. Böse, ich darf Sie um den zweiten Teil Ihres Vortrages bitten.
Ja. Wir leben von Geburt an unter der Last einer Sünde, für die wir nichts können, die wir nicht selbst begangen haben, sondern als Erbe mit uns tragen. Das ist für uns schwer vorstellbar. Wir hören heute wenig davon. Es gibt kaum in der Kirche eine Predigt, in der das auch nur erwähnt würde. Es gehört zu den Geheimnissen, die wir nicht völlig verstehen können, sagt das Kompendium des Katechismus in der Nummer 76. Doch wie sehr wir auch an der Erzählung vom Sündenfall oder gar an dem Gedanken einer Vererbung dieser ersten Schuld herumdeuteln und zweifeln mögen, die Folgen liegen klar auf der Hand. Wir wollen auch heute noch sein wie Gott, unabhängig von einer übergeordneten Macht, frei in unseren Urteilen über Gut und Böse und frei in der Wahl der Maßstäbe für unsere Entscheidungen. Als die Menschen sich zum ersten Mal dem Versucher zuwandten, überließen sie sich dem Zweifel, den er in ihre Herzen säte. Dem Zweifel an der Großherzigkeit und Güte Gottes. Es ist ein Zweifel, den wir nur zu gut sicher auch an uns selber kennen, vor allen Dingen aber auch immer wieder in unserer Umwelt hören, angesichts der schrecklichen Dinge, die in der Welt geschehen, die der Mensch zu verantworten hat. Mit dieser Hinwendung zu dem Versucher, zu dem Zweifel an der Güte Gottes, ist das Einfache, das selbstverständliche gläubige Vertrauen zu Gott gestorben. Und stirbt es nicht auf dieselbe Weise noch in jedem Menschen und immer von Neuem? Und damit zugleich stand damals und steht auch heute das Misstrauen zwischen den Menschen auf. Sie können einander nicht mehr unbefangen begegnen, sondern sie suchen sich vor dem anderen zu verbergen, so wie Adam und Eva sich ihrer Blöße schämten und sich bedeckten. Das freie, das freudige und liebevolle Verhältnis der Geschöpfe zu ihrem Schöpfer und untereinander, mit einem Wort die ursprüngliche Heiligkeit, das ungebrochene Leben mit Gott ist verloren gegangen. Was das aber heißt, können wir heute, da die Kultur des Todes immer weiter und brutaler um sich greift, besser denn je verstehen. Es handelt sich also nicht nur um einen kleinen Defekt, mit dem man auch leben könnte. Wir können eben damit nicht leben, nicht weiterleben. Die Trennung des Menschen von Gott zugunsten eines eigenmächtigen, selbstbestimmten Daseins bedroht unsere Existenz von der Wurzel her. Gott aber will, dass wir leben. So hat er den Abgrund, den die Sünde zwischen ihm und uns aufgerissen hat und den wir nicht überspringen konnten, von sich aus überbrückt. Was wir nicht aufbringen können an Hingabe und Liebe, die wir ihm schuldig sind, hat er selbst im Opfer des Sohnes für uns vollbracht. Und er hat es uns geschenkt, damit wir nicht mehr mit leeren Händen vor ihm stehen, wenn wir den erlösenden Zugang zu ihm suchen. Doch gehen über diese Brücke müssen wir selbst. Er hat die Macht des Bösen und des Todes gebrochen und er bricht sie in jeder Taufe. Durch sie wird der Mensch zu einem neuen, zum eigentlichen Leben geboren, das nicht mit dem Tode endet. Wie sollten Eltern, die das verstanden haben, ihrem Kind dieses wahrhaft lebensnotwendige und unbegreiflich großherzige Gnadengeschenk vorenthalten? Ein Geschenk, das alles verändert und uns erst wirklich leben lässt. Auch der getaufte Mensch kehrt zwar nicht in den ursprünglichen, den sozusagen paradiesischen Zustand der Heiligkeit zurück. Denn Gott respektiert den Willen und das Handeln des Menschen und hebt dessen Entscheidungen nicht einfach auf. So hat die Erbsünde ihre Spuren hinterlassen. Die menschliche Natur bleibt verletzt und anfällig für die Neigung zum Widerstand gegen den Willen Gottes. Er aber hat eben diese verletzte, verwundete Natur aufgerichtet und sie auf wunderbare Weise erneuert durch das Opfer des Sohnes, der stellvertretend für uns alle Folgen unserer Abwendung vom Vater auf sich genommen und ausgelitten hat. Wer ihm zustimmt, wer glaubt und sich taufen lässt, wird frei und hat an der Erlösung teil. Das Wunder aber geht noch über die Erneuerung der persönlichen Beziehung zu Gott hinaus. Es betrifft auch die Neuordnung unseres Verhältnisses zu den Menschen. Denn die Erlösung ist kein einseitiger Akt Gottes, der alles bereinigt hat und dessen unverdiente Früchte wir nun bequem empfangen und genießen dürfen. Mit der Taufe werden wir vielmehr in Christus eingesenkt, in sein Schicksal, in seinen Tod und seine Auferstehung. Wir dürfen mit und in der Stimme des Sohnes den Vater preisen, ihm alles, was wir sind und tun, in die Hand legen und opfern und schließlich mit Christus auferstehen zum ewigen Leben. Vereint zu sein mit ihm heißt aber auch, an seinem stellvertretenden Leiden teilzunehmen. Und damit dürfen wir nicht nur an unserer eigenen Erlösung mitwirken, sondern auch an der unserer Brüder und Schwestern, ja, an der Erlösung des gesamten Kosmos. Und sie liegt nicht in weiter Ferne. Nein, wir haben schon hier und jetzt einen Anteil am ewigen Leben. So schreibt Paulus an die Römer: Wir sind also durch die Taufe auf seinen Tod mit ihm begraben, damit Wie Christus durch die Herrlichkeit des Vaters von den Toten auferweckt wurde, so auch wir in einem neuen Leben wandeln. Und das gilt schon für unsere Erdenzeit. Wir machen noch mal eine kleine Musikpause. Bitte.
Katechismus bei Radio Horeb. Unser Thema heute: Warum tauft die Kirche Kinder? Und ich darf Sie, Frau Dr. Böse, auf den dritten Teil Ihres Vortrages hinweisen.
Ja, in diesem Schlussteil müssen wir noch einmal den besonderen Charakter und die Aufgabe der Kirche hervorheben. Die Teilhabe am Leben und Leib des Auferstandenen versammelt ja alle Getauften in einer lebendigen, handelnden Einheit. Trotz ihrer Vielfalt werden sie zu einem einzigen Subjekt der Kirche, die den Glauben und die Opfer der Menschheit vor Gott trägt. Ich zitiere den heiligen Paulus aus seinem ersten Brief an die Korinther. Denn in einem Geiste sind auch wir alle zu einem Leibe getauft worden. Und wir sind alle mit einem Geiste getränkt worden. In dieser Einheit, die durch die Zeiten hindurch wächst und sich entwickelt, aber doch immer von dem einen göttlichen Geist bewegt wird, Leib, den das Haupt Christus durch die Geschichte führt, in diese Einheit wird der Täufling hineingeboren. In ihr und mit ihrer Hilfe darf er heranwachsen und zum vollen Menschsein finden. Gerade heute erfahren wir besonders deutlich, wie sehr Eltern von dem Wunsch beseelt sind, ihre Kinder zu fördern und das möglichst frühzeitig und vielfältig. Schon die Spiele der Kleinkinder werden unter pädagogischen Gesichtspunkten ausgewählt. Im Kindergarten lernen sie nicht nur sprechen und singen und den Umgang mit anderen, sondern auch rechnen und lesen, experimentieren und die Anfänge von Fremdsprachen. Die Anlagen und Begabungen der Kinder sollen möglichst vollkommen entfaltet werden. Und dafür sind nach neueren Forschungsergebnissen die ersten 3 Lebensjahre entscheidend. Soll nun das, was auf der natürlichen Ebene als selbstverständlich gilt, auf der übernatürlichen überflüssig sein? Darf die gnadenhafte neue Geburt aus Wasser und Geist, die in das Reich Gottes führt, einfach aufgeschoben werden oder vielleicht gar nicht stattfinden, nur weil das besser in unsere begrenzte Vorstellung von menschlicher Freiheit passt? Dürfen die übernatürlichen Eigenschaften und Folgen, die sich der Taufe verdanken, ohne Schaden vernachlässigt werden? Die Taufe ist ein Bund mit Gott, in den der Mensch in Freiheit einwilligen muss. Er muss sein Ja dazu sagen und sich zum Glauben der Kirche bekennen. Für kleine Kinder stehen die Eltern an dieser Stelle ein, wie sie es ja auch im Alltag tun, und die Paten. Außerdem sagt das Kompendium, ich zitiere, trägt die ganze kirchliche Gemeinschaft Mitverantwortung für die Entfaltung des Glaubens und der Taufgnade. Denn die Taufe ist kein magisches Geschehen. Wenn der Boden, den sie bereitet hat, keinen Samen empfängt, wenn niemand ihn wässert, dann wird er hart und bleibt unfruchtbar. Auch das übernatürliche Leben braucht Nahrung und Pflege, um zu gedeihen. Und das ist in erster Linie die Aufgabe der Eltern und Paten. Doch sie bleiben damit nicht allein. Für den Getauften wird die Kirche, in die er hineingeboren ist, zur Mutter. Eine zweite Quelle der Liebe, die ihn umsorgt und ernährt, ihn in den Gesetzen des neuen Lebens unterweist und formt und ihm voranhilft auf dem Weg zu seiner Bestimmung. Diese Bestimmung aber ist es, mit Christus und in ihm in die Vollendung des Lebens hineinzuwachsen. Wir sollen den Tod hinter uns lassen und gereinigt von Sünde und Schuld in Freiheit, in echter Freiheit, nicht in der Freiheit, die wir so gewöhnlich im Kopf haben, in Freiheit also und als Kinder Gottes, die wir in der Taufe geworden sind, zum Vater gelangen. Und wir sollen dort unser göttliches Erbe antreten. Das Erbe, das dem Menschen immer zugesagt war, hinaufgezogen werden zu Gott und das er leichtfertig verspielt hat in dem Augenblick, in dem er vorzeitig nach der verbotenen Frucht griff und sein wollte wie Gott. Ich verabschiede mich und danke Ihnen herzlich für Ihre Aufmerksamkeit. Auf Wiedersehen.
Frau Dr. Böse, ein herzliches Dankeschön an Sie für diese Gedanken und die Ausführungen zu dem heutigen Katechismus-Thema. Warum tauft die Kirche Kinder, wenn sie im Kompendium nochmals nachlesen wollen, unter der Nummer 258? Ein herzliches Dankeschön und viele Grüße nach Bonn. Liebe Hörerinnen und Hörer, die Katechismus-Reihe können Sie auch als CD nachbestellen unter der Telefonnummer beim CD-Dienst 08328 921 120. Sollten Sie außerhalb von Deutschland den CD-Dienst erreichen, dann wählen Sie bitte die 0049 vor, dann die 8328 921 120. Auch auf unserer Internetseite www.horeb.org wird dieser Vortrag nochmals bereitstehen zum Nachhören unter der Rubrik Podcast. Dort können Sie Sendungen, die bereits gelaufen sind, nochmals nachhören, so auch diese Katechismusreihe über das Thema Warum tauft die Kirche Kinder. Also auf die Internetseite gehen, www.horeb.org, und dann dort unter Podcast Katechismus finden Sie diese Reihe.